So wie jede Münze zwei Seiten hat, so haben auch die Medien zwei Seiten. Eine positive Seite und eine negative Seite. Medien können ein Segen oder ein Fluch für uns sein. In unserer ersten Predigt in dieser Reihe, die Medien, ein Segen oder ein Fluch, haben wir über die positive Seite der Medien gesprochen. Darüber, wie wir Medien zur Ehre Gottes nutzen können. Heute wollen wir uns die andere Seite der Münze ansehen. Wir wollen uns anschauen, wie die Medien heute zum Fluch für viele Menschen geworden sind. Also der Fluch der Medien. Trotz aller positiven Aspekte kann man die negativen Auswirkungen der Medien auf unser Leben, auf die Gesellschaft als Ganzes nicht ignorieren. Medien sind eine große Bedrohung für die Gemeinde und unsere Gesellschaft als Ganzes. Wenn eine Predigt ausgereicht hat, um einige der Segnungen der Medien zu erwähnen, so ist das im Falle des Fluches der Medien nicht möglich, alles in einer einzigen Predigt zu erwähnen. Wir werden nicht einmal in der Lage sein, alle Gefahren der Medien zu nennen. Ich werde versuchen, die meiner Meinung nach größten Bedrohungen oder Gefahren der Medien hervorzuheben, die Aspekte, in denen die Medien für uns zu einem großen Fluch geworden sind. Lass uns mit dem ersten wichtigen Aspekt beginnen, bei dem die Medien zu einem Fluch für den Menschen, für uns werden. Medien und geistliche Blindheit. Ich glaube, das ist ein Aspekt, über den viele Menschen überhaupt nicht nachdenken. Geistliche Blindheit ist kein harmloses Phänomen. Geistliche Blindheit ist eine sehr gefährliche Sache. Wir alle wollen bis zum letzten Tag unseres Lebens ein gutes physisches Sehvermögen haben. Es ist lebenswichtig für uns, über die geistliche Sehkraft denken die Menschen allerdings kaum nach. Geistliche Sehkraft ist die Fähigkeit, geistliche Entwicklungen wahrzunehmen, sie richtig zu deuten und im Lichte des Wortes Gottes zu verstehen. Wie tragen die Medien dazu bei, dass der Mensch immer mehr in seiner geistlichen Blindheit gefestigt wird? Die Medien überfluten unseren Verstand größtenteils mit leeren, nutzlosen und nicht selten sogar schädlichen Informationen. Der moderne Mensch hält sich selbst für jede Möglichkeit fern, über das Ewige, über Geistliche nachzudenken. Von morgens bis abends füllt er seinen Verstand mit leeren, unnötigen Informationen. Sobald der Mensch aufwacht, greift er entweder nach der Fernbedienung des Fernsehens oder nach dem Smartphone. Manche Menschen können ihr Smartphone nicht einmal während des Gottesdienstes ablegen. In jeder freien Minute des Tages ist der Mensch damit beschäftigt, alle möglichen Informationen über all diese technischen Geräte aufzusaugen. Schaut euch an, was laut dem Römerbrief einen Menschen kennzeichnet, der sich von Gott abwendet. Lass uns diese Verse lesen. Römer 1, Verse 21 bis 24. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch ohne Ausnahme einen unwiderlegbaren Beweis für die Existenz Gottes hat. Die ganze Welt um uns herum deutet darauf hin, dass es einen gibt, der alles geschaffen hat. Doch obwohl der Mensch eine gewisse Offenbarung Gottes in der Natur hat, hat er ihn nicht als Gott verherrlicht und ihm nicht gedankt. Das lesen wir hier in diesem Brief. Das heißt, der Mensch wendet sich von Gott ab. Er erkennt ihn nicht als die Quelle, aus der alles Gute kommt. Er findet keine Freude an ihm. Achtet darauf, was als nächstes geschieht. Paulus schreibt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen. Eine andere Übersetzung sagt, in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen. Ihr Verstand ist mit dem beschäftigt, was leer, bedeutungslos und unwürdig ist. Achtet darauf, was folgt, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, die Menschen verlieren die Fähigkeit, klar zu denken und zu sehen. Weiter schreibt Paulus, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. In ihrer Verblendung halten sie sich sogar für weise, aber in Wirklichkeit sind sie Narren. Ihr ganzes Leben ist voller Wahnsinn. Das ist es, was Paulus in den nächsten Versen beschreibt. Nun wendet all dies auf die Informationsflut an, mit der die Menschen täglich über die Massenmedien bombardiert werden. Schaut euch den Inhalt all dieser sinnlosen, dummen und oft verdorbenen Filme an. Den Inhalt von Unterhaltungssendungen, bedeutungslose Lieder, sehr oft leeren, wertlose Bücher. Ein Mensch, der sich Gott nicht unterordnen will, verstopft seinen Verstand noch mehr mit all diesen leeren und schmutzigen Informationen und verfestigt sich so immer mehr in seiner geistlichen Blindheit, in diesem Zustand der geistlichen Finsternis. All das bleibt nicht ohne Folgen für sein Leben. In seinem Brief an die Epheser schreibt Paulus an die Gläubigen: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Achtet darauf, was diejenigen kennzeichnet, die nicht dabei sind, die nicht bereit sind, ihr Leben Gott zu unterwerfen. Also Nichtigkeit des Sinnes. Ihr Verstand ist gefüllt mit wertlosem, leerem und schädlichem Inhalt. Außerdem weist Paulus auch hier auf den Zusammenhang zwischen dieser Nichtigkeit des Sinnes und der Verfinsterung des Verstandes hin. Menschen, deren Verstand nicht durch Gottes Wort transformiert, verändert wird, leben in der geistlichen Finsternis. Sie sind blind. Letztendlich bestimmt diese Nichtigkeit des Sinnes ihr Leben. So schreibt Paulus weiter, Vers 19, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Eine andere Übersetzung sagt, das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Meine Lieben, was unser Verstand erfüllt, bestimmt unser Leben. Die Verdorbenheit ist die Folge eines verkehrten Verstandes, einer geistlichen Blindheit. Chris Lungard, ein bekannter Pastor, schreibt in seinem Buch »Der Feind im Inneren«: Der Verstand ist der Wächter unserer Seele, der beurteilt und entscheiden, der beurteilen und entscheiden muss, ob etwas in den Augen Gottes gut und angenehm ist. Dann beginnen die Gefühle, danach zu streben. Und schließlich ist der Wille beteiligt, um eine Entscheidung dafür zu treffen. Wir haben kein Recht, unser Verstand mit all dem zu fühlen, was leer, bedeutungslos, nichtig und unwürdig ist. Diese Gefahr bestand zu allen Zeiten. David betet und bittet Gott, Psalm 118, Vers 37, halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Eine andere Übersetzung sagt, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Nichtigkeit zerstört die Seele. Sie tötet. Dabei gleitet der Mensch ganz unbemerkt ab. Er merkt das nicht. Das ist eine große Gefahr der Nichtigkeit. Wenn wir eine gute geistliche Sehkraft haben wollen, müssen wir unser Geist von all dieser Nichtigkeit abwenden und eine enge Gemeinschaft mit Gott suchen. Wir müssen Zeit mit seinem Wort verbringen, mit dem, was uns erbaut. Das ist es, worum David in seinem Gebet zu Gott bittet. Derselbe Chris Lungard, den ich gerade schon zitiert habe, schreibt, das Objekt unserer Zuneigung, von dem ihr eure Augen nicht abwenden könnt, sollte immer himmlischen Ursprungs sein. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Richtet eure Gedanken auf Gott selbst, auf seine Schönheit und Herrlichkeit. Öffnet euer Herz für den Herrn Christus, den erhabensten und begehrenswertesten für alle Völker. Sinnt über das Geheimnis des Evangeliums nach, über die in Christus offenbarte Weisheit und Liebe Gottes, über all die Segnungen, die ihr für eure Seele vorbereitet hat. Es ist nicht nur ein Problem für ungläubige Menschen. Es ist auch für viele Gläubige zu einem großen Problem geworden. Nichtigkeit ist wie ein Strudel, der uns mitreißt und uns zu einer oberflächlichen Beziehung zu Gott bringt. Und selbst wenn wir diese Zeit für die Gemeinschaft mit Gott finden, gelingt es uns nicht, unsere Gedanken auf Gott zu richten. Die Eitelkeit, nicht Gott, bestimmt unsere Gedanken. Eines Tages sprach Gott zu seinem Volk mit den Worten, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Gott sagt, seid still, haltet inne, hört auf mit eurer Eitelkeit. Gott fordert uns auf, anzuhalten und zu ihm zu kommen. Jegliche Nichtigkeit und Trägheit zu lassen. Wir sollen nach dieser Gemeinschaft mit Gott trachten. Sehr oft müssen wir uns darum bemühen, uns auf die Gemeinschaft mit Gott vorzubereiten. Wir brauchen Zeit, damit diese Realität seiner Gegenwart unseren Verstand, unseren Willen und unsere Gefühle erfüllt. Unser Verstand steht heute mehr denn je unter Druck. Wir werden mit einer riesigen Flut von Informationen bombardiert. Wir treffen Dutzende, wenn nicht Hunderte von Entscheidungen pro Tag. Im Leben eines jeden Menschen gibt es viele Sorgen und Nöte. Es ist nicht leicht, all diese Hindernisse zu überwinden. Es ist eine Arbeit, eine geistliche Arbeit, die viel Mühe erfordert, aber sie wird reichlich belohnt, wenn wir diesen Weg gehen. Wir müssen diese Gemeinschaft mit Gott suchen. Wir müssen über ihn nachdenken, damit unser ganzes Denken, unser Herz von Gott durchdrungen wird. Also, dieses ganze Umfeld von Medien erstickt das geistliche Leben. Medien unterdrücken das geistliche Leben des Menschen. Sie fühlen den Menschen mit Leere und Eitelkeit. Die Medien stehlen uns unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit und füllen unser Leben mit Dingen, die nutzlos und sogar schädlich sind. Sie lenken uns von der Hauptsache ab. Sie lenken uns davon ab, an das zu denken, was droben ist. Das ist eine Tatsache, die wir nicht ignorieren können. Versucht in den nächsten Wochen zu verfolgen, wie viel Zeit ihr mit eurem Smartphone, dem Fernseher oder anderen Geräten verbringt und wie viel Zeit ihr in der Gemeinschaft mit Gott im Gebet und mit dem Nachdenken über das Wort Gottes verbringt. Dann vergleicht die Ergebnisse, die ihr bekommt. Unser Leben gleicht heute einem türkischen Basar. Ich war schon öfter auf einem türkischen Basar in Berlin, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Basare in der Türkei ganz anders sind als bei uns in Deutschland. Die Verkäufer sprechen die Passanten so eindringlich an und drängen ihnen ihre Waren so geschickt auf, dass sie den Basar mit vollen Taschen verlassen. Ein solcher Spaziergang endet oft damit, dass man eine ganze Reihe verschiedener und oft unnötiger Dinge kauft und viel Geld verschwendet. So funktionieren die modernen Medien heute. Was in den Medien präsentiert wird, hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Sie drängen euch zwangsläufig Dinge auf, über die ihr vielleicht gar nicht nachgedacht habt, die ihr gar nicht haben wolltet. Leider geben wir diesen Versuchen im Internet nicht selten nach. Wenn wir Erwachsenen, die Gläubigen, nicht selten diesen Versuchen im Internet nachgeben, was können wir dann über Kinder, Teens, Jugendliche sagen, die diesem Druck praktisch nicht widerstehen können? Was uns im Internet aufgedrängt wird, ist unvergleichlich gefährlich als das, was uns von Verkäufern auf einem türkischen Basar aufgedrängt werden kann. Es liegt in unserer Verantwortung, ihnen zu helfen. Wir haben also darüber gesprochen, wie die modernen Medien dazu beitragen, dass der Mensch seine geistliche Sehkraft verliert und sich vielleicht sogar noch mehr in seiner geistlichen Blindheit verfestigt. Lass uns nun den nächsten Aspekt betrachten, bei dem die Medien zu einem Fluch für den Menschen werden. Medien und Selbstverherrlichung. Der Mensch wurde zur Verherrlichung Gottes geschaffen, aber nach dem Sündenfall wurde alles auf den Kopf gestellt. Wir leben in einer auf den Kopf gestellten Welt. Anstatt Gott zu verherrlichen und sein Glück und seine Zufriedenheit in ihm zu finden, sucht der Mensch die Ehre für sich selbst. Er will glücklich werden, indem er seine Begierden, seiner Lüste befriedigt. Denkt an die Geschichte von Turmbau zu Babel. Lass uns diese Verse nochmal lesen. Das ist Mose 11, Verse 1 bis 4. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lass uns die Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Dieser Turm wurde von Menschen nicht zur Verherrlichung Gottes gebaut. Lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Das war die Motivation dieser Menschen. Dieser Turm sollte ein Denkmal der menschlichen Größe sein. Jeder Mensch, der nach Ehre für sich selbst strebt, widersetzt sich Gott und bringt seinen Zorn und seinen Fluch über sich. Jesus Christus lehrte etwas ganz anderes. Matthäus Evangelium Kapitel 6, das bekannte Gebet Jesu, Verse 9 und 10. Deshalb sollt ihr auf dieser Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Name soll verherrlicht werden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Mensch, der auf der Suche nach seiner eigenen Größe lebt, erfährt statt Erfüllung und Freude nur Enttäuschung und Sinnlosigkeit. Mit dem Aufkommen des Internets und der Online-Communities haben die Menschen eine neue Möglichkeit zur Selbstdarstellung, zur Selbstbehauptung gefunden. Die Menschen haben eine neue Möglichkeit, sich selbst zu bewundern und sich zu feiern. Der Kult der Selbstanbetung und Selbstbewunderung blüht heute mehr denn je. Charles Spurgeon sagte, wenn ein Mensch sich selbst bewundert, kann er Gott nicht anbeten. Wenn ein Mensch sich selbst bewundert, kann er Gott nicht anbeten. Ja, es ist wahr. Er kann Gott nicht anbeten, weil er sich selbst anbetet. Zeige dich, präsentiere dich. Es ist ein wichtiger Grundsatz, nach dem die Menschen in dieser virtuellen Welt leben. Der Mensch benutzt andere Menschen um sich herum ständig als eine Art Spiegel, um sein eigenes Ich zu reflektieren. Deshalb versucht er, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er sucht nach Lob, Zuspruch, Liebe und Anerkennung. Das Internet ist so eine Art Plattform geworden, auf der Menschen vergeblich versuchen, sich einen Namen zu machen. Auf dieser Plattform gibt es viele verschiedene Bühnen. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Auf diesen Bühnen machen sich die Menschen zu Helden, virtuellen Helden. Der Mensch nutzt das Internet, um in den Mittelpunkt der Bühne zu gelangen, um im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, im Rampenlicht zu stehen. Der Mensch ist auf der Suche nach Anerkennung, nach Liebe. Er will geachtet werden. Deshalb freut er sich so sehr über all diese Likes und positiven Kommentare, Bewertungen und so weiter. Aus demselben Grund sind Selfies heute so beliebt. Selfies sind Fotos, die man von sich selbst macht, um sie dann ins Internet zu stellen, damit die Öffentlichkeit sie sehen kann. Man spricht sogar von einer Selfie-Kultur. Viele Menschen nehmen jeden ihrer Schritte auf. Sie sind davon besessen, sich selbst zur Schau zu stellen. Sehr oft werden Fotos, die ins Internet gestellt werden, so sorgfältig mit Photoshop bearbeitet, weil man perfekt glücklich aussehen will. Es werden die besten, schönsten Fotos ausgesucht. Der Mensch will gerne andere Menschen beeindrucken. Gleichzeitig gibt er vor, dass diese Menschen ihn in keiner Weise interessieren. In Wirklichkeit kontrollieren diese Menschen ihn. Er ist von ihrer Meinung abhängig. Er sucht ihre Zustimmung. Auf diese Weise strebt der Mensch nach der Anerkennung durch andere Menschen. Indem er seine eigene Wichtigkeit und Bedeutung kultiviert, ist der Mensch nur darauf bedacht, dass alle Menschen um ihn herum seine Wichtigkeit und Bedeutung endlich bestätigen. Im Grunde ist dies nichts anderes als ein emotionales Almosen, das man von anderen erbettelt. All dies offenbart die inneren Defizite eines Menschen, die Leere in seiner Seele. Der Mensch oder die Menschen wollen wirklich beliebt, erfolgreich und attraktiv erscheinen. Doch das ist nur eine Fassade. Das Leben auf den Fotos im Internet und das wirkliche Leben sind zwei verschiedene Dinge. Auf den Bildern ist er glücklich, erfolgreich, fröhlich, erfüllt. In Wirklichkeit aber ist der Mensch zutiefst unglücklich. Der Mensch hat keinen inneren Frieden. Indem er sich als wichtig und bedeutend darstellt, versucht er, seine innere Defizite, seine innere Leere zu kompensieren. Um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, erschrecken die Menschen oft vor nichts zurück. Wie viele junge Menschen riskieren ihr Leben, um unter extremen Bedingungen Fotos zu machen oder Videos zu filmen, um sie dann für die Öffentlichkeit ins Internet stellen zu können? Jedes Jahr sterben Dutzende von Menschen bei dem Versuch, ein solch atemberaubendes Foto zu machen. Wie viele junge Frauen stellen heute aus demselben Grund Bilder von ihren halbnackten, sogar nackten Körpern ins Internet, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeder tut, was ihm gerade einfällt. Das Internet ist zu einer großen Bühne für die Selbstdarstellung geworden. Die Menschen führen einen Wettbewerb durch. Sie versuchen, sich so erfolgreich wie möglich zu verkaufen. Leider erkennen die Menschen in ihrer Blindheit nicht, dass sie dabei nicht wahrhaft glücklich und zufrieden werden können. Es ist unmöglich. Die Medien füttern den Menschen mit dem Traum von der eigenen Verherrlichung. Die Menschen schauen mit Bewunderung auf sogenannte erfolgreiche Menschen. Heute gibt es so viele Sendungen im Fernsehen und im Internet, in denen reiche, erfolgreiche Menschen, Mächtige, der sogenannte Mächtige dieser Welt, ihr ganzes Leben offenlegen. Wo sie leben, wie sie leben, was sie tun, wo sie einkaufen, was sie kaufen, wo sie essen, was sie essen, wo sie sich vergnügen, wie und mit wem sie sich vergnügen. Das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen an. Sie sind besessen von Prominenten und ihrem Ruhm. Die Massen ahmen diejenigen nach, die in dieser Gesellschaft berühmt und beliebt geworden sind. Bereits 1979 schrieb Christopher Lasch, amerikanischer Sozialphilosoph, Kulturhistoriker und Geschichtsprofessor, in einem seiner Bücher: Die Medien füttern die narzisstischen Träume vom großen Ruhm und bestärken die normalen Menschen darin, sich mit den Prominenten zu identifizieren und die Herde zu hassen, wodurch die Banalität des Alltags immer unerträglicher wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum all diese Prominenten sehr oft für die Werbung für diese für dieses oder jenes Produkt bezahlt werden. Diesen Menschen werden enorme Geldsummen für die Werbung dieser Produkte gezahlt. Ich habe gelesen, dass der weltberühmte portugiesische Fußballspieler Ronaldo im Durchschnitt 1,6 Millionen Dollar für einen Werbebeitrag bekommt. 1,6 Dollar. Nur für einen Werbebeitrag. Das sind mehr als 1,5 Millionen Dollar in nur ein paar Minuten. Stellt euch vor, wie viel Geld in Werbung investiert wird. Interessant ist vor allem, dass sich diese Investition auszahlt. Die Werbung wirkt auf die Menschen und bringt sie dazu, das angepriesene Produkt zu kaufen. Denkt an den türkischen Basar. Die Teilnahme von Prominenten in der Werbung erregt immer die Aufmerksamkeit der Menschen, auch wenn die Person, die ihnen dieses oder jenes Produkt vorstellt, es nie benutzt. Die Menschen wollen sich gerne mit den Mächtigen dieser Welt identifizieren. Mit denen, die einen gewissen Status in dieser Welt erreicht haben. Es sind diese Menschen, die einen großen Einfluss auf die Massen, auf die Masse der Menschen haben. Sie bestimmen die Sichtweisen, Meinungen, Geschmäcker, Vorlieben und so weiter. Die Menschen bewundern sie, ahmen sie blind nach, folgen ihrer Lebensweise. Man muss sagen, dass wir immer demjenigen ähneln werden, den wir bewundern, den wir schließlich anbeten. Wir haben also darüber gesprochen, wie die Medien von modernen Menschen genutzt werden, um sich einen Namen zu machen. Wir haben heute über den Fluch der Medien gesprochen und nur zwei Aspekte kurz gestreift, in denen die Medien zu einem großen Fluch für den Menschen geworden sind. So Gott will, werden wir beim nächsten Mal fortfahren und über andere Aspekte der negativen Auswirkungen der Medien auf unser Leben sprechen. Das Erste, worüber wir gesprochen haben, ist Medien und geistliche Blindheit. Liebe Geschwister, liebe Besucher, ich möchte, dass ihr euch dieser Gefahr bewusst seid, die Medien für uns darstellen. Aus welcher Quelle nährst du deine Seele? Aus einem Sumpf voller Dreck und Schmutz oder aus einer Quelle reinen Wassers, dem Wort Gottes? Seid ihr bewusst, dass alles, wirklich alles, was du siehst und hörst, eine Wirkung auf dich hat. Egal, was du darüber denkst, es hat eine Wirkung auf dich. Die Bibel ermahnt uns immer wieder, dass wir uns über das Wort Gottes nachsinnen sollen. In seinem Brief an die Kolosser schreibt Paulus, das ist Kapitel 3, ich lese Verse 1 bis 4, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Sucht das, was droben ist. In der deutschen Übersetzung kann man das nicht erkennen, aber in der Form des griechischen Verbs, die Paulus hier verwendet, spricht von einer konstanten, nie aufhörenden Suche nach Gott. Es geht nicht darum, ab und zu in der Bibel zu lesen und am Sonntag im Gottesdienst zu sitzen. Es geht um eine Lebensweise. Du suchst ständig nach Möglichkeiten, über das Wort Gottes nachzudenken, deine Gedanken auf Gott zu richten, Du lehnst alles ab, was dich davon abhält, deine Gedanken auf Gott zu richten. Paulus schreibt, so such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Christus sollte unsere Gedanken, Wünsche und Gefühle bestimmen. Christus soll der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Das bedeutet nicht, dass wir uns von dieser Welt abkapseln und uns in ein Kloster zurückziehen. Nein, es bedeutet, in allem, was ich in meinem irdischen Leben tue, zu versuchen, Gott zu gefallen, Gott immer zu fragen, was ich tun soll, in jeder Beziehung, in jeder Situation, an jedem Ort. Paulus schreibt weiter, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach ddem, was auf Erden ist. Elberfelder Übersetzung sagt, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt, richtet alle eure Gedanken auf Christus. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf die Dinge Gottes und nicht auf irdische Dinge. Auch in diesem Fall verwendet Paulus eine Form des griechischen Verbs, die darauf hinweist, dass man seine Gedanken ständig, konstant auf Christus richtet. Wir sind dieser Welt, diesem sündigen Lebensstil gestorben. Achte auf die nächsten Verse, Verse 3 bis 4. Da sagt Paulus, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Diese Welt hat kein Recht mehr, unser Leben zu bestimmen. Wir sollen für Gott leben. Wir sollen lernen, die Denkweise Gottes zu verstehen. Dazu muss unser Denken vom Wort Gottes durchdrungen sein. Wir sollen in ständiger Erwartung auf Jesus leben. Schaut euch Vers 5 an. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wenn der Apostel Paulus sagt, dass wir unsere irdischen Glieder töten müssen, meint er nicht, dass wir buchstäblich irgendein Glied unseres physischen Körpers vernichten müssen. Es ist ein Bild, das in den folgenden Sätzen erklärt wird. Das Wort Glieder wird für die verschiedenen Formen von Begierden verwendet, die in Folgen aufgeführt werden. Wir haben einen Feind, den wir töten müssen. Dieser Feind ist in uns. Es sind die Begierden unserer alten Natur. Mit diesem Feind dürfen wir keine Gnade haben. Wir dürfen mit diesem Feind keine Verhandlungen führen. Dieser Feind ist ungeheuer gefährlich. Wir müssen ihn erbarmungslos töten. Wenn wir nicht töten, wird er uns töten. Darüber spricht Jakobus in seinem Brief. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert was? Den Tod. Paulus ist sich bewusst, dass diese Welt alles tun wird, um diese Begierden in uns zu wecken. Sie reizen und locken. Diese Welt wird versuchen, uns ihre Maßstäbe, ihre Lebensweise aufzuzwingen. Es ist unsere Verantwortung, all diese Begierden unserer alten sündigen Natur zu töten. Sexuelle Unmoral, alle Arten von unreinen Leidenschaften, böse Lüsten, Habgier. Denkt darüber nach. Denn das ist es, was heute in den Medien angeregt, gefördert und propagiert wird. Alles wird gemacht, um Begierden in uns zu wecken. Wenn wir uns mit all diesem Dreck in den Medien beschäftigen, töten wir nicht, sondern befeuern, kultivieren wir all diesen Dreck in unserem Denken. Es ist kein Wunder, dass wir dann der Sünde in unserem Leben nicht widerstehen können. Wir versagen, wir zerstören unser Leben. Liebe Geschwister, achtet darauf, was ihr euch anschaut und anhört. Vergeudet eure Zeit nicht mit sinnlosen Fernsehshows, endlosen politischen Debatten, sinnlosen Spielen auf eurem Handy. Nutzt eure Zeit, um euch in das Wort Gottes zu vertiefen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Außerdem haben wir mit euch darüber gesprochen, wie der Mensch in seiner Verblendung die Medien nutzt, um sich einen Namen zu machen und sich selbst zu verherrlichen. Medien und Selbstverherrlichung. Diese ganze Suche nach der eigenen Ehre ist eitel, vergeblich. Der Mensch, der seine eigene Ehre sucht, ist zu tiefer innerer Leere, zu Enttäuschung, Unzufriedenheit in diesem irdischen Leben und zu einer ewigen Strafe im Leben nach dem Tod verdammt. Der Mensch ist kein Zufallsprodukt. Er ist von Gott geschaffen. Gott hat den Menschen in seinem Bild, nach seinem Gleichnis geschaffen. Wenn der Mensch im Bild Gottes geschaffen wurde, dann bedeutet das, dass er von Gott bestimmt ist und in die Stellung versetzt ist, Gott auf der Erde zu repräsentieren, den Namen Gottes groß zu machen. Jesaja schreibt: einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich geliebt, gebildet und gemacht habe. Jeder Mensch ist ein Meisterwerk des großen Meisters. Der Mensch ist für den größten und heiligen Zweck geschaffen, zur Ehre dieses Meisters, dieses Schöpfers zu leben. Aber nach der Tragödie im Garten Eden lebt der Mensch in seiner Verblendung, auf der vergeblichen Suche nach seiner Ehre. Er lebt, um seine Begierden zu befriedigen. Ich möchte jeden von uns ermutigen, nach dem Willen Gottes zu leben. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief: ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, wirklich alles, selbst solche alltägliche Dinge, wir trinken und essen, sollen die Ehre Gottes bringen, Ehre Gottes dienen. Nur wenn wir nach Gottes Willen leben, gibt es echte, tiefe innere Zufriedenheit, echte Freude und echten Sinn in unserem Leben. Das kann man nicht mit dem vergleichen, was das Internet heute zu bieten hat. Ich weiß, dass heute Menschen unter uns sitzen, die diese Freude der Gemeinschaft mit Gott nicht kennen. Die noch nicht erkannt haben, dass sie von Gott für ein großartiges Ziel geschaffen worden sind, zu Ehre Gottes. Ich möchte dich heute ermutigen, diese vergebliche Suche nach deiner eigenen Ehre aufzugeben. Vergeude nicht dein Leben, um die Begierden deines Fleisches zu befriedigen. Überdenke dein Leben, bevor es zu spät ist. Tu heute Buße über deine Sünden. Du musst wissen, wenn du nicht umkehrst, erwartet dich die ewige Strafe in der Hölle. Kehre zu dem zurück, der dich geschaffen hat und der die besten Absichten für dein Leben hat. Er kam aus Liebe zu dir in diese Welt. Jesus Christus gab sein Leben für dich, damit du nicht für dich selbst lebst, sondern für den, der gestorben und auferstanden ist. Apostel Paulus schreibt das in seinem zweiten Brief an die Korinther. Und er ist, also Jesus Christus, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Amen. Lass uns aufstehen, wir wollen noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir nochmal für dein Wort. Danke dir, dass dein Wort wirksam und lebendig ist. Herr, ich danke dir, dass dein Wort Antworten auf alle unsere Fragen hat. Ich danke dir, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dich bitten dürfen, deine Gnade. Wir schaffen es nicht ohne dich. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, wirklich nach deinem Willen zu leben. Wir bitten dich, Herr, schenk du deine Gnade jedem Einzelnen, der heute hier ist und dich noch nicht kennt, dass auch sie erkennen, dass sie für ein heiliges und großartiges Ziel geschaffen wurden, dass wir zu deiner Ehre leben. Schenk du deine Gnade, dass sie Buße tun und dass auch ihr Leben verändert wird. Herr, danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Medien richtig einzusetzen zu deiner Ehre. Und wir bitten dich, dass du uns bewahrst, dass diese Medien unser Leben zerstören. Wir brauchen deine Hilfe und wir bitten dich um deine Hilfe. In Jesu Namen. Amen.